Hey und herzlich willkommen im Momente-Sammler-Podcast. Der Podcast für Menschen, die sich persönlich weiterentwickeln, aus der Komfortzone gehen und großdenkende Menschen kennenlernen wollen. Sei dabei, freue dich auf viele tolle Geschichten und lass dich inspirieren. Here we go! Hallo und schön, dass du hier wieder heute reinhörst und einige Momente mit uns sammelst. Heute mit der wundervollen, großartigen, großdenkenden Powerfrau Tiffany Licker. Und schön, dass du da bist.
Danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich so und bin schon ganz gespannt, was auf mich zukommen wird. Weil ich kenne dich ja, da wird nicht alles ganz normal sein.
Könnte möglich sein. Ja. Ja, aber wir fangen mal ganz entspannt an. Ich erzähle erstmal noch zwei, drei Zeilen zu dir. Wir haben uns über Speechless kennengelernt. Du hast dich damals mit deinen Powerfrauen, mit deinen Mädels bei uns gemeldet, hast gesagt, hey, wollen wir irgendwie zusammenkommen? So haben wir uns kennengelernt. Und jetzt heute bist du die Powerfrau zum Thema Self-Love, Selbstliebe, bist als Self-Love-Coach unterwegs, bist mit deinem großen Projekt, deinem Herzensthema Learn to Love Yourself, LLY, mit dem Ganzen unterwegs, hast dich auf Frauen spezialisiert, aber auch Männer, ihr dürft auch zuhören, könnt lernen von dieser Powerfrau, Podcasterin, Speakerin, Founder, hast mit zwei Mädels an deiner Seite jetzt etwas ganz Tolles gegründet, beziehungsweise mit deinen zwei Loves, wie du auch immer so schön sagst über Instagram. Team aufgebaut mittlerweile von insgesamt dann 6 Personen. Und also mega krass positioniert mittlerweile, bist ganz stark unterwegs, ein tolles Vorbild für viele Frauen, vor allem für das Thema. Und da habe ich etwas über dich gefunden, das wusste ich noch gar nicht, dass du vor 3 Jahren sogar in einer Castingshow dabei warst.
Ich wusste, dass du genau das ausgesucht hast.
Bei RTL 2, ja. Bei der Curvy Supermodel Show, bei der Castingshow. Und da wurdest du angemeldet, habe ich gelesen. Ja. Also du setzt dich für Frauen ein, auch zum Thema eben zu sich noch mehr zu stehen, so wie man ist. Du hast dich auch damals, habe ich gelesen, in die Fitnessstudios quasi reingekämpft und hast gegen dich selber angekämpft. Das tust du heute nicht mehr. Du hast für dich da ganz, ganz viele Wege gefunden, um mit dir selber ins Reinen zu kommen. Bist mit Sicherheit genauso wie wir alle natürlich auch immer noch auf diesem Weg, wie es auch ist. Aber du hast so viel schon gelernt, dass du diese ganzen Wege jetzt mitteilen kannst an die Menschen, vor allem an die Frauen draußen. Und hast deswegen jetzt ganz tolle Projekte, die wir auch oder die ich auch über Speeches schon kennenlernen durfte, für die Menschen draußen parat. Also, gigantisch, was du aufbaust. Erzähl doch mal ein bisschen mehr. Ich schaue mal ganz kurz an. Ach, du hast noch, ach, ganz, ganz wichtig, habe ich voll vergessen. Du hast einen weißen Chihuahua namens
Pippi. Ja. Ja, als Blondine also braucht man ja auch einen Chihuahua, ne? Sonst passt es ja nicht ins Bild. Es muss ja schon zusammenpassen.
Genau. Ja. Und dass du ja auch sehr stark aus dem Tanzunterricht, also du hast früher ganz viel Tanzunterricht genommen, hast ja auch Tanzkurse jetzt dann gegeben. Nimm uns erstmal so in diese Vergangenheit ein bisschen mit. Heute stehst du da, das wissen wir jetzt alle. Ja. Du bist aber nicht so geboren, nicht so geschlüpft, sondern das war anders. Was war denn da anders früher?
Ja, also erstmal vielen, vielen Dank. Du weißt so viel über mich, bin gerade total überrascht. Bin sehr dankbar, wie schön du das irgendwie dargestellt hast. Ja, also ich bin in einem Dorf aufgewachsen, wirklich so in dem Dorf, letztes Haus, letzte Reihe, direkt am Wald, am Feld. Und hatte eigentlich, so war meine damalige Auffassung, eine sehr behütete Kindheit. Ich durfte viel tanzen, ich war viel draußen, ich durfte Tennis spielen, ich war immer gut in der Schule. Ich hatte immer gute Noten, das war alles so wie in so Wattebäuschen eingepackt. So bin ich aufgewachsen und habe nie irgendwas von Problemen mitbekommen, durfte auch nie irgendwelche Filme anschauen, wo irgendwas Schlimmes passiert ist. Bei Titanic durfte ich immer nur bis dahin gucken, wo das Wasser reinkam, also so ungefähr. Und das war natürlich für mich normal, weil man kennt es ja nicht anders. Und ich hatte auch das Glück, dass mein Papa sehr, sehr viel mit Psychologie immer zu tun hatte, sich viel mit solchen Themen beschäftigt hat. Ich hatte von ihm meine erste Kassette von Jürgen Höller, den kennen wir, glaube ich, alle, und habe die damals, ich glaube, 100 Mal angehört, habe zwar die Hälfte gar nicht verstanden, was es bedeutet, aber hat wahrscheinlich schon auch was mit mir gemacht. Und ich hatte aber immer ein Thema und es war immer das Essen tatsächlich. Seit ich 3 oder 4 war, habe ich immer angefangen, heimlich zu essen, weil ich immer strafende Blicke bekommen habe, wenn ich irgendwie Schokolade gegessen habe oder so. Und ich hatte praktisch, seit ich klein war, immer dieses, du bist zu dick, du bist zu dick, du bist zu dick, obwohl ich das gar nicht war, ja, aber das war immer in meinem Kopf. Und das wurde dann, umso älter ich wurde, immer schlimmer. Ja, dann hat man natürlich auch mehr Möglichkeiten, mehr heimlich zu machen. Und es ist dann irgendwann ein sehr destruktives Verhalten geworden in Richtung Binge-Eating. Und dann, ne, man muss seinem Schönheitsideal entsprechen und dann 6-mal die Woche Sport machen, gar nichts essen, viel essen. Das war ein Thema. Und als ich, genau, meinem 17. Geburtstag war das, kamen meine Eltern zu mir, wo ich dachte, es ist alles super und alles toll, weil wir waren so nach außen die perfekte Familie und ich war das perfekte Kind. Und dann kam eben raus, okay, mein Papa hat ein Doppelleben irgendwie seit 5 Jahren, hat schon eine andere Frau, und dann ist erstmal so alles zerbrochen, weil ich kannte das ja nicht, mit Problemen umzugehen. Und um da nicht so tief reinzugehen, bin ich mit meiner Mutter ausgezogen und dann kurz darauf hat sie Krebs bekommen und ist dann da auch kurz darauf verstorben. Und dann war ich da halt mit 18, ja, die Blondine, die irgendwie total behütet aufgewachsen ist, und ich stand da, meine ganze Welt war auseinander und ich hatte noch nicht mal Titanic zu Ende geschaut, ja, wie sollte ich mit meinem eigenen Leben irgendwie mal zurechtkommen? Ich wusste nicht mal, wie eine Schwimmmaschine angeht, ja. Und das war dann, ich bin praktisch von so weit oben, bin ich ganz nach unten gefallen, weil durch den Tod von meiner Mutter dann auch die ganze Familie auseinandergebrochen ist, und da auch noch ein paar Dinge vorgefallen sind, die nicht so schön waren. Ja, und dann bin ich in so eine extreme Depression reingefallen, wo ich damals nicht mal wusste, dass es das gibt oder was das überhaupt ist, aber jetzt im Nachhinein betrachtet. Ich war nur noch im Bett, ich habe nichts mehr gemacht. Für mich war das ganze Leben sinnlos, weil es war wie, wenn jemand meine Blase zerstochen hätte und okay, das ist das Leben, was soll ich hier? Und der Höhepunkt hat sich im Ganzen gefunden, als ich mich dann entschieden habe, okay, ich möchte nicht mehr hier sein und auch einen Suizidversuch hatte. Und ich war dann 3 Tage auch im Koma und dann war es so, die Ärzte haben gesagt, sie wissen nicht, wie ich aufwache, wie das sein wird. Und ich hatte aber noch eine Aufgabe hier, wenn ich das jetzt so im Nachhinein betrachte, weil ich bin aufgewacht und mir ging es zwar die ersten paar Wochen nicht gut, aber ich bin kerngesund. Ich bin kerngesund und keiner weiß, warum ich kerngesund bin, weil ich hatte die ganzen Tabletten von meiner Mutter genommen, die im Endstadium Krebs im Kopf hatte. Das waren extrem starke Tabletten und es ist ein Wunder, dass mein Körper das so weggesteckt hat. Und ja, dann war ich da und war eigentlich so weit wie vorher. Und aber irgendein Schalter hat sich in meinem Kopf der ist wie so umgeswitcht und ich habe gesagt, irgendwas ist hier. Irgendwas wartet. Und ich hatte irgend so eine Kraft in mir, die ich heute als Selbstliebe beschreiben würde, aber damals wusste ich nicht, was es ist. Irgendwas, was gesagt hat, mach. Mach einfach irgendwas. Mach. Und dann habe ich gemacht, dann habe ich Bücher gelesen und die sind mir irgendwie immer so, jemand hat mir mal das empfohlen, dann das, dann bin ich viel laufen gegangen, dann bin ich wieder viel tanzen gegangen, habe mir ein Studium gesucht und irgendwie ist es dann Schritt für Schritt besser geworden. Und natürlich war das auch so, aber irgendwas war es immer in mir. Und das würde ich heute als Selbstliebe beschreiben, die mich eigentlich dahin gebracht hat. Oder mich hat überleben lassen, nicht nur körperlich, sondern vor allem seelisch.
Die Frage ist natürlich jetzt, also das hast du gesagt, quasi von, keine Ahnung, wie eine Spülmaschine angeht, bis hin, jetzt bist du gestandene Unternehmerin und Vollgas. Also du bist ja auch eine Kämpferin, ne? Also hast dich ja wahnsinnig als Kämpferin entwickelt. Und jetzt ist es vielmehr wahrscheinlich wieder die Ruhe auch für dich mal finden, richtig? Ja. Aber wenn man sich das einmal vorstellt, du hast gesagt, irgendwas war da. Aber jetzt gibt es ja vielleicht auch einen Zuhörer, der sagt, ja, irgendwie ist ein Funken da, aber kannst du das greifbarer machen? Wie war denn dein Umfeld vielleicht zu dem Zeitpunkt? Wo hast du den Lichtblick gefunden für dich?
Ja. Also für mich ist es heute immer noch sehr, sehr schwer greifbar, weil ich mich frage, wie das von so nach unten irgendwie überhaupt hochgehen kann. Um mal darauf zu sprechen zu kommen mit meinem Umfeld. Also ich hatte 2 beste Freundinnen, die sehr, sehr viel für mich getan haben, muss ich sagen, die immer für mich da waren, die meine Wohnung aufgeräumt haben, ja, weil ich im Bett lag und nicht konnte. Aber ansonsten war mein Umfeld leer. Ich sag mal, da war gar nichts. Ich war fertig mit dem Abitur, das ich noch irgendwie, während meine Mama krank war, geschafft hatte. Das heißt, ich hatte da keinen Job, keine Ausbildung, gar nichts. Familie war weggebrochen. Ich hatte meinen sehr besten Freund, der natürlich auch ihr Umfeld gehabt, ihre Themen. Das heißt, mein Umfeld war eigentlich leer. Es war eigentlich neutral. Ja, das heißt, ich hatte auch niemand, wo ich mich irgendwie dran festhalten konnte. Und ich glaube, dieser Funken war, das war wie eine innere Stimme, wo gesagt hat, bewerb dich einfach mal auf dieses Studium zum Beispiel. Oder geh einfach mal raus. Und da ich, glaube ich, so auf diesem Überlebensmodus war, konnte ich gar nicht mehr viel drüber nachdenken und habe dann einfach meiner Intuition gefolgt, was ich vielleicht davor nie getan habe, weil eben alles, es war alles zu. Ja, ich hatte gar keine Möglichkeit mehr, klar zu denken. Und ich glaube, das war meine Intuition, so mein Geh in die Richtung. Und ich habe mein erstes Buch, wo ich gelesen habe, war Jetzt von Eckhart Tolle. Und ich habe das damals gar nicht richtig verstanden, aber dieses Buch hat irgendwas mit mir gemacht. Und irgendwas hat es bei mir, glaube ich, im Unterbewusstsein gemacht. Und dadurch, dass ich gefühlt eine, mein Körper war eigentlich da, aber meine Seele war nicht da. Das heißt, ausschließlich mein Unterbewusstsein hat mich geführt. Und mein Unterbewusstsein hat gewusst, ich habe irgendeine Aufgabe. Und das war wie so ein, steh jetzt auf, wie so ein warmes Gefühl, das gesagt hat, mach das. Aber es war wirklich von Tag zu Tag und von Stunde zu Stunde. Und es gab natürlich auch Tage und Stunden, wo es wieder nicht da war. Aber es gab immer wieder Momente, die einfach mich nach oben gedrückt haben, weil ich mich einfach fallen habe lassen und nicht mehr krampfhaft versucht habe, alles zusammenzuhalten, wo eigentlich schon davor kaputt war. Ja, ich habe es einfach mal kaputt sein lassen, ja, und es anzunehmen, es ist jetzt so, es ist jetzt einfach kaputt und ich kann so viel machen und tun und so viele Tabletten nehmen, wie ich will. Mama ist nicht mehr da, Papa ist nur noch auf eine andere Weise da. Es ist einfach nicht mehr so. Und das habe ich, glaube ich, dann irgendwann angenommen oder hatte keine andere Wahl mehr.
Ganz wichtiger Punkt. Wie oft nehmen wir dann wirklich noch an, so wie etwas ist, beziehungsweise wie etwas nicht mehr funktioniert? Wie lange schleifen wir das noch mit uns her? Ja. Sehr wichtiger Schritt für dich in dem Moment. Ja. Was war denn so dann die Komfortzone, aus der du für dich rausgehen durftest damals? Was war dieser eine, vielleicht auch größere Schritt, den du für dich gehen konntest, mit welchen Tools oder mit welchen Möglichkeiten noch immer, was hat dir geholfen damals?
Also damals hat mir geholfen ganz, ganz viel der Sport. Ich tanze, seit ich klein bin, und ich habe mir dann auch wieder eine Tanzcrew gesucht. Und da war ich 3-4 Mal die Woche. Das hat mir unglaublich viel Halt gegeben. Das war wieder was, was ich immer gerne gemacht habe, wo man Emotionen verarbeiten kann und wo ich wieder eine Regelmäßigkeit hatte, eine: Okay, ich weiß, heute ist Donnerstag. Donnerstag um 20 Uhr ist Tanzen. Davor war das ja nur, okay, es gibt keinen Raum und keine Zeit. Ich liege hier und fühle nichts. Also ich glaube, diese neuen Routinen aufbauen war ganz, ganz wichtig für mich. Und auch dieses, okay, ich hatte wieder ein Studium. Ich hatte wieder irgendwas, wo ich gesagt habe, okay, ich mache jetzt was, was auch immer das sein mag. Ich habe dann auch das erste Studium, für das ich mich entschieden habe, nach einem halben Jahr abgebrochen, habe gesagt, es ist nichts für mich. Und habe mich dann für mein Wirtschaftspsychologiestudium entschieden, wo ich heute so froh bin, es war die beste Entscheidung. Aber ich habe irgendwo angefangen. Ich wusste nicht, was ich machen muss, aber ich habe einfach gesagt, ich muss jetzt irgendwas machen und ich suche einfach danach. Ich probiere verschiedene Sachen aus. Ja, das war auch die Zeit, wo ich mich Fitnessstudio angemeldet habe. Das hat dann natürlich irgendwann Überhand genommen aufgrund der Essstörung, aber am Anfang war das okay. Ich gehe da jetzt jeden Tag hin. Ich stehe auf, ich ziehe mich an und ich gehe aus meinem Bett raus. Und diese positiven Routinen waren für mich ganz wichtig. Und ich habe auch in der Zeit eine Freundin, die ich kannte von der Schule, aber ich hatte nie viel mit ihr zu tun. Die war dann ganz nah in meinem Leben, ist heute auch noch eine meiner besten Freundinnen. Und sie kannte mein ganzes altes Leben nicht. Und sie hat dieses ganze Drama und diesen ganzen Schmerz nicht mitbekommen. Und sie ist praktisch neutral an mich rangetreten und ich konnte mit ihr so sein, als wäre das alles nicht passiert. Es war vielleicht im ersten Moment eine Verdrängung, aber es war auch die Möglichkeit für mich, aus diesem Sumpf rauszukommen. Das heißt, ich habe auch irgendwo mein Umfeld geändert durch sie, durch mein Tanzen. Die neuen Leute, die kannten nur die Tiffy, die jetzt da ist und nicht die, die jetzt so viel gelitten hat und die das Opfer ist, weil das wollte ich auch einfach nicht mehr sein.
Lass uns mal in das Tanzen reingehen. Was ich auch für mich auch merke, ich war jetzt auch gerade wieder auf dem Seminar und da war natürlich auch wieder jede Menge Bewegung, wenig theoretisch, sehr viel Bewegung im Spiel. Es war aber kein Tanzseminar, aber was anderes. Aber was ich auch für mich merke, ich bewege mich viel zu wenig und du hast auch gerade gesagt, durch Bewegung können wir Emotionen besser verarbeiten. Ja. Magst du es da mal ein bisschen mit reinnehmen? Du machst es seit Kindheit, das ganze Tanzen ist ein Herzensthema auch bei dir.
Ja.
Was passiert da? Warum können wir mit Emotionen, oder warum konntest du damit für dich viel verarbeiten? Was passiert da im Körper überhaupt?
Mhm. Ich würde es gerne mal von zwei Seiten betrachten. Einmal so meine persönliche und dann vielleicht auch so ein bisschen die wissenschaftlich-psychologische Sichtweise. Ja. Also für mich war es erstmal in der Kindheit, als ich getanzt habe, ich habe ganz viel Selbstbewusstsein und Körpergefühl gelernt, weil du lernst, okay, wenn ich meinen rechten Arm 90 Grad hochheben muss, ist es eben so und nicht so. Da lernst du erstmal, okay, wo ist überhaupt mein Körper? Also wo sind überhaupt meine Gliedmaßen? Wo sind die überhaupt? Und ich lerne, das gehört zu mir. Ja, ich lerne, das ist meins. Das gehört irgendwie zusammen, mein Körper und meine Seele. Und durch das Tanzen natürlich war auch viel auf der Bühne, viel Präsenz. Ich darf mich zeigen, ich darf nach vorne gehen. Und es war für mich immer mit viel Spaß verbunden. Also für mich war immer dieses das Tanzen und die Freude war immer mit Spaß. Es war bei mir nie ein Druck, den ich hatte. Und als dann diese schwierige Zeit praktisch vorbei war und ich dann in die Tanzcrew eingestiegen bin, war es halt so, okay, es war 2 Stunden Gedanken aus, nur Musik. Musik macht schon sehr, sehr viel mit uns. Ja, und ich habe auch immer ganz viele Tanzstile getanzt, Ballett, Jazz, also eher langsam und tiefergehend, aber auch, wenn man dann zum Beispiel Hip-Hop tanzt, einfach dieses Mal richtig ausrasten und mal alles rauslassen und vor allem durch den Körper, durch unsere Körperhaltung ermöglichen wir ja dem Gehirn, die Emotionen zu verarbeiten. Das heißt, wenn ich jetzt einfach nur lächle, dann denkt mein Gehirn, ich bin glücklich, obwohl ich es vielleicht gar nicht bin. Ja? Oder wenn ich so eine Körperhaltung einnehme, denkt mein Gehirn, es ist Gefahr. Ja? Und ohne, dass überhaupt Gefahr besteht. Und es ist ja auch...
Ich habe mich gerade so nach hinten gerührt. Habe mich gerade überprüft. Ist Tiffany eine Gefahr?
Ja, und wir nehmen diese Körperhaltung ganz oft automatisch ein. Es gibt zum Beispiel auch Problemkörperhaltungen. Ich sehe das immer bei mir im Coaching, wenn dann jemand so dran sitzt und dann in dieser Körperhaltung kannst du keine Lösung finden. Dein Gehirn ist nicht fähig. Aber wenn du dich so hinsetzt, dann kannst du eine Lösung finden, automatisch. Und gerade auch das Thema zum Beispiel Traumabewältigung, gibt es ja auch diese ganzen Klopftechniken zum Beispiel, oder wo man sich am ganzen Körper abklopft, wenn man sagt, dieses Trauma und diese ganzen Emotionen sitzen in unseren Zellen fest. Es ist ja so, dass die Emotionen nicht irgendwie da sind, dann sind sie weg, sondern gerade extreme Emotionen setzen sich ja im Körper fest. Man kann es ja im Körper spüren, die Energien. Das heißt, wenn ich meinen Körper viel bewege und ihn mal schüttel und draufhaue und irgendwie vor allem in der Hüfte sitzen ganz, ganz viele Emotionen fest. Das heißt, wenn ich meine Hüfte bewege und sie frei bewege, dann wird es wie aus den Zellen freigelassen und die können einfach raus. Die sind nicht mehr gefangen. Und das ist mir jetzt natürlich alles auch aus dem Nachhinein bewusst, wie viel mir das vielleicht auch einfach geholfen hat in der Zeit, abgesehen von der Routine, die ich dadurch bekommen habe.
Macht natürlich auch total Sinn, wenn ich jetzt gerade an Coachings jetzt denke, also wo ich gecoacht worden bin und dann Coach sagt, okay, wo ist denn der Schmerz, diese Frage mir stellt.
Ja,
ja, okay, sag mal da oder da. Mhm. Ja, okay, was hat das für eine Farbe, was hat das für eine Größe? Und damit dann so ein bisschen spielt, um es einfach visuell für mich auch greifbar zu machen als Mensch. Aber da macht es natürlich total Sinn, wenn ich mich bewege. Und wenn ich mich bewege, dann ist es total krass.
Ja.
Und ich habe vor kurzem eine Erfahrung gemacht, ich habe einen Trance-Tanz machen dürfen bei jemandem. Hast du sowas schon mal gemacht?
Ja. Ja.
Unfassbar.
Ja,
wir haben
so krass. Ja.
70 Minuten ging der Trance-Tanz und ich habe, also mit Augenmaske, sodass du nicht diesen Vergleichsparameter irgendwie im Kopf hast, ne? Wie tanzen die anderen?
Ja.
Und Maske auf, 70 Minuten getanzt. Ich weiß noch nicht, ich habe noch nie so viel getanzt und so mich überhaupt so in der Art und Weise bewegt wie da. Mhm. Noch nie. Mhm. Aber das hat, ich habe nach, ich weiß noch genau, nach 30 Sekunden sind mir schon die Tränen gekommen.
Mhm. Mhm. Ja.
Und das ist deswegen sehr wertvoll, dass du das auch nochmal so geteilt hast.
Ja.
Wir dürfen uns mehr bewegen.
Ja.
Unbedingt.
Ja.
Ja, ich zeige es.
Also, ja,
total. Ja.
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 Also ich habe damals, wie mein Unternehmen auch angefangen hat, war eigentlich durch das Tanzen. Ich habe damals, ja, war ich ja in dieser Tanzcrew, und dann, mich hat eine Sache immer gestört, das, was du gerade gesagt hast, dieser Vergleich. Wer steht vorne, wer sieht am besten aus, wer macht die Schritte am besten, wer darf im Auftritt vorne stehen. Und dadurch, dass ich sowas erlebt habe, war das für mich halt alles egal. Das war für mich, hey, darum geht es doch nicht beim Tanzen. Ja. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, ihr könnt mich alle mal. Ich mache den Scheiß nicht mehr mit, weil das war in allen Tanzschulen tatsächlich so, in denen ich jemals war, immer dieses, wer ist am besten, wer steht vorne, um was geht's, vergleichen und, ne, am besten mit schlechterer Laune rausgehen, als man reingekommen ist, weil man sich so viel verglichen hat. Und dann habe ich gesagt, ich mache jetzt meinen eigenen Tanzunterricht. Meine LLY Dance Class hat damals angefangen, wo ich gesagt habe, wir machen Hip-Hop, wir machen Jazz, das heißt, wir machen langsame Lieder für langsame Emotionen, Hip-Hop für Power, Selbstbewusstsein, sich hochziehen, groß sein, aber wir machen auch Selbstliebeübungen und Meditation. Und dass man, das haben wir alles innerhalb von 1,5 Stunden gemacht, wir haben praktisch von jedem ein bisschen gemacht und dadurch war das so ein Mix aus, ich arbeite an mir, aber mit einer unglaublichen Leichtigkeit und nicht um Gottes Willen, ich muss jetzt zum Psychologen und zum Coach und was weiß ich wohin, sondern ich tanze und ich lerne dabei, mit mir umzugehen. Und ja, so hat dann eigentlich LLY angefangen. Also die ursprüngliche Idee war eigentlich dieser Tanzunterricht.
Wann hast du denn dieses Verständnis dafür bekommen, überhaupt, dass diese Emotionen drin sind? Und du sagst ja jetzt schon bei der Dance Class, mhm, hast du das bewusst mit den Emotionen gemacht.
Mhm.
Also wann war bei dir der Punkt, dass du das so für dich so wahrgenommen hast?
Ja. Also ich muss sagen, ich bin ein sehr intuitionsbauchgesteuerter Mensch. Vor allem zu der Zeit. Und ich habe tatsächlich diese Dance Class gemacht, weil ich wusste, das braucht man, aber habe in dem Moment immer noch nicht realisiert, was ich da eigentlich mache. Also ich habe in dem Moment nicht realisiert, ich mache da Persönlichkeitsentwicklung, weil ich gar nicht wusste, was das ist. Also ich kannte den Begriff damals noch gar nicht. Und ich glaube, bei mir war das nicht, dass ich es wusste, sondern ich habe das alles gespürt. Dadurch, dass ich so viel getanzt habe, war das so, das Gehirn lernte am meisten durch Emotionen. Und meine Emotionen waren so stark beim Tanzen und dann noch in Verbindung mit meinem Studium, das ich hatte und die ganzen Bücher, die ich gelesen habe, habe ich das, glaube ich, eher erstmal hier connected als hier oben. Mir ist es erst, glaube ich, nach ein paar Monaten in der Dance Class bewusst geworden, als ich gesehen habe, wie sich meine Schülerinnen verändern. Ich habe das erst für mich verstanden, als ich die Veränderung bei den anderen gesehen habe, obwohl ich deswegen die Dance Class gemacht habe. Aber das war einfach so eine Gefühlssache, so, nee, das muss man machen und das geht gar nicht anders. Es war für mich so hier und nicht hier. Und hier habe ich es erst verstanden, als ich bei den anderen gesehen habe, die kommen anders in den Raum. Die sind verändert. Die sind andere Menschen. Und wir machen nur einmal die Woche 1,5 Stunden ein bisschen Tanztraining. Ja, so war meine Einstellung. Ja, das war mein Gedanke. Ich tanze jetzt halt mal ein bisschen. Mir war gar nicht bewusst, was ich da eigentlich alles mache oder was ich hier schon alles durch meine eigene Arbeit an mir geschafft habe.
Ja, also du hast ja gerade auch etwas gesagt, du hast die Veränderung der Menschen gesehen durch die Dance Classes. Das heißt, du meinst ja dann damit ja auch die Veränderung, wie sie privat sind. Also wie kommunizieren sie privat, wie gehen sie auf Menschen zu oder wie gehen sie mit sich selber um? Gab es bei dir damals auch privat und im Tanz einen Unterschied? Also warst du privat hast du dich ausgedrückt, hast du kommuniziert, im Tanz, genau, und privat hast du das nicht gemacht oder warst du trotzdem auch privat schon sehr kommunikativ und wie war das so in diesem Unterschied?
Ja, also ich war schon immer sehr kommunikativ, ich habe in der Schule mich auch immer gemeldet bei Präsentationen, war immer alles, das habe ich immer gerne gemacht. ich rede auch heute noch gerne, falls noch niemand aufgefallen ist. Und Ja, aber es ist eine gute Frage, ob es da einen Unterschied gab. Also ich glaube, es gab einen entscheidenden Unterschied, dass ich beim Tanzen meine Emotionen ausgedrückt habe und da frei war von meinen Gedanken, ist es jetzt richtig, ist es jetzt falsch, sondern da war ich einfach in der Musik und dann kamen die einfach raus. Ich habe auch ganz oft frei getanzt, also ich habe einfach die Musik angemacht und einfach frei getanzt ohne Choreografien. Was zum Beispiel den anderen total schwer gefallen ist. Und für mich war das super einfach, weil ich einfach, das war die einzige Möglichkeit für mich, so die Emotionen auszuleben. Und jetzt im Rückblick habe ich in meinem privaten Leben meine Emotionen nicht kommuniziert, beziehungsweise relativ wenig, beziehungsweise wusste ich gar nicht, dass ich die kommunizieren muss oder wie ich die am besten kommuniziere. Das war für mich, weil ich eben nie mit Problemen, ich habe das ja nie gelernt, wie geht man damit um, und dann waren die da und dann, okay, was mache ich jetzt damit? Das war so, ich habe das jetzt, aber wohin? Und ich hatte auch nicht so viele Menschen, mit denen ich darüber sprechen konnte, und ich habe dann einfach viele Dinge gemacht, wie zum Beispiel, wie gesagt, ich war in der Therapie, dann habe ich viele Bücher gelesen, dann war ich auch bei einer Heilpraktikerin mit Familienaufstellung, mit allen möglichen Sachen, und da habe ich erst gelernt, okay, das ist wirklich was da und ich darf das wirklich kommunizieren und ich darf auch den anderen sagen, das ist mir zu viel und so geht's mir, weil die haben das gar nicht verstanden, was in mir passiert. Und es war zum Beispiel meine besten Freundinnen auch schwer, von dieser Opferrolle, in diese auf einmal, sie macht jetzt was, okay, aber jetzt braucht sie uns ja gar nicht mehr. Das war eine extrem schwierige Zeit, weil ich auch nicht kommunizieren konnte, was passiert in mir, weil ich es ja selber nicht verstanden habe. Und für viele war das in dem Moment, ist sie jetzt egoistisch. Ja, das durfte ich mir ganz oft anhören, du bist total egoistisch geworden. Nein, ich bin nur kein Opfer mehr, das den ganzen Tag im Bett liegt und von jedem abhängig ist, sondern ich möchte selber Verantwortung jetzt übernehmen und ich möchte eine Freundschaft auf dieser Augenhöhe und ich möchte eine Partnerschaft auf dieser Augenhöhe, nicht ich bin das Opfer und du bist meine Mama oder Papa und kümmerst dich um mich, das wollte ich nicht mehr.
Ja, ja, also dieses Helfer und Retter oder
genau.
Prinzipien, was ja eben zu Abhängigkeit führt.
Ja, genau. Absolut.
Ja. Jetzt hatte ich, genau, so dieses, würdest du dich da mehr so extrovertiert beschreiben? Ja, so dieses, ich spreche gerne, ich springe gerne raus, ich springe auch gerne in Menschenmassen rein. Ja. Ja. Ich finde es nämlich spannend, weil ich habe mir jahrelang darüber Gedanken gemacht, ich muss ja unbedingt extrovertiert werden, weil nur die Menschen sind ja Menschen, die sich vernetzen können und so weiter, was seit Jahren war es Bullshit. Habe dann zwei Bücher gelesen, die habe ich auch schon ein paar Mal empfohlen in meinem Podcast für Extrovertierte und Introvertierte. Ja. Beides tolle Bücher. Okay, jetzt muss ich sagen.
Ich wollte gerade sagen, also ich will es jetzt wissen.
Ja, genau. Es gibt nämlich ein Buch, das habe ich zuerst gelesen, das war Genie alleine essen. Autor weiß ich jetzt nicht, aber das findet man. Und das andere Buch, das habe ich nicht, ich weiß nicht, einen halben Monat oder einen Monat später gefunden. Da war ich so auf diesem Ich-muss-lernen-zu-networken-Trip. Das hieß Networking für Networking-Hasser. Und im Untertitel, du kannst auch alleine essen gehen und erfolgreich werden.
Mega.
Und da hat mir das überhaupt erstmal Klarheit verschafft. Wie tick ich denn? Und dass es okay ist, dass ich eher der eben, der nicht in die Mengen rausspringt. Und gleichzeitig aber, dass ja auch eine sehr große Stärke ist.
Ja.
Nämlich einfach zu beobachten, zu schauen, dieses empathisch von außen auch zu sehen, Adlerperspektiven, all diese Dinge. Und das finde ich jetzt spannend bei dir. Du sagst, du warst schon da, immer gemeldet. Ich habe mich nie gemeldet, ich wollte auch nie vorne stehen, ich wollte die Referate und so machen. Aber als du dann für dich alleine warst, du hast für dich gelernt, auf dich dann auch zu hören und in deine Tiefe zu gehen.
Ja.
Na, du hast deine Emotionen, ich habe meine Emotionen immer gezeigt. Damals habe ich dann immer mal wieder ein bisschen verloren auf meiner Reise. Und jetzt arbeite ich auch wieder daran, aber dieses, du hast dann gelernt, deine Emotionen jetzt dann zu zeigen.
Ja.
Und kannst trotzdem mega mit Menschen dich vernetzen und wir dürfen das vor allem. Das ist jetzt auch, wir können jetzt mal Richtung Self-Love gehen.
Ja.
Und vor allem, was deine Botschaft ist, und die ist ja auch riesig. Zu dem zu stehen, wie wir sind. Ob es introvertiert, extrovertiert, ob es curvy, normal size oder whatever ist, was auch immer, wie wir es beschreiben möchten. Und wir haben am Anfang so kurz gelacht darüber, dass du in der Castingshow warst.
Ja.
Aber wie toll ist es, wie mutig ist es, sowas zu gehen, zu sagen, ich gehe dahin mit dieser Botschaft. Und du hast es auch gesagt, es war, genau, du bist schön, so wie du bist.
Ja.
Nimm uns mal mit in diese Message mit rein.
Ja.
Was willst du heute mitgeben? Warum ist dir das so wichtig?
Ja. Also, was will ich damit mitgeben? Dieses, du bist schön, wie du bist, verstehen viele falsch. Viele verstehen, okay, warum trägst du dann Make-up? Warum bürstest du dir dann die Haare, wie auch immer? Schön sein bedeutet für mich, um auch auf die Frage mit introvertiert, extrovertiert zurückzukommen, du bist nicht das eine und du bist nicht das andere. Wir haben alle Anteile in uns. Und ich bin zum Beispiel jemand, ich brauche extrem viel Zeit alleine. Ich kann nicht den Fernseher laufen haben und am Handy was hören. Das überstimuliert irgendwie mein Gehirn. Geht gar nicht. Manchmal bin ich in Menschenmassen, es ist mir viel zu viel und ich merke, ich muss mich zurückziehen. Und dann ist es schön für mich, dass ich introvertiert bin. Dann bin ich schön, weil ich authentisch bin und weil ich sage, es ist mir zu viel. Ich kann das nicht. Ich kann gerade nicht vor vielen sprechen. Ich kann gerade überhaupt nicht viel sprechen. Und am anderen Tag, ja, und an dem Tag möchte ich mich vielleicht nicht schminken. Und an dem Tag möchte ich mich nicht hübsch machen. Und an dem Tag bin ich zu Hause in meinem Bett. Und es ist schön, dass ich so bin. Es ist schön, dass ich an dem Tag so bin, wie ich bin. Und am nächsten Tag kann es sein, ich stehe auf und denke, ja, heute mache ich mir den roten Lippenstift mit meinem weißen Chihuahua und mit meinen High Heels und gehe raus und halte eine Rede vor ganz Stuttgart. Und dann ist es auch schön, dass es, du bist immer schön, egal in welcher Verfassung du bist. Ob du im Bett liegst und es dir schlecht geht, bist du schön. Du bist aber auch schön, wenn du voll Power gibst und rausgehst und dich zeigst. Und ich glaube, wir versuchen ganz oft uns zu entscheiden, ja, bin ich das, bin ich das, bin ich eher so, bin ich eher so. Du kannst jeden Tag alles sein, was du willst und du darfst jeden Tag authentisch sein. Und für mich ist, du bist schön, wie du bist, außen wie innen. Und dieses Schönsein kann auch jeden Tag anders sein, weil Selbstliebe erlaubt für mich, du darfst der Mensch sein, der du möchtest und nicht der, den du irgendwie nach außen dargestellt hast. Ja, und dann ist es morgen anders. Spielt überhaupt keine Rolle.
Ja, weil sonst geht es in den Kampf rein und da haben wir ja vorhin kurz angeteasert.
Genau.
Du warst dann in diesem, ich muss ins Fitnessstudio, ich muss schlank sein, ich muss das und das tun.
Muss perfekt
dann wird's
sein.
Ja, dann wird es gefährlich.
Sein. Genau, weil es hieß immer, ja, wie hast, du kriegst ja alles hin. Du hast ja das hinbekommen, das hinbekommen. Ja, aber ich habe auch Tage, wo ich es nicht hinbekomme. Und es war für mich am schwersten anzunehmen, dass ich Tage habe, an denen ich einfach gar nichts schaffe. Weder äußerlich noch innerlich, ja, und das war für mich der größte Punkt der Selbstliebe und auch, wo ich in die Persönlichkeitsentwicklung reingegangen bin, das geht ja immer mehr in Selbstoptimierung und da auch zu verstehen, das ist jetzt gerade kein neues Tool, mit dem du dich verbesserst, mit dem du dich optimierst, mit dem du perfekt wirst, sondern es gibt dir die Möglichkeit, dass du sein kannst, wie du bist. Und natürlich aber Blockaden auflöst, die dich davon abhalten, zu sein, wer du eigentlich bist. Ja. Und das war für mich so das größte Learning bei der Selbstliebe, dass ich mich immer lieben darf. Als Kind, wo ich keine Ahnung hatte von Problemen, als ich in meinem Bett lag mit Depressionen, als ich in der Therapie war, als ich mein Studium gemacht habe, als ich auf der Bühne stand für LLY, als ich im Bett lag und wein, es ist immer... Mein Wert ist immer der gleiche und ich glaube, das ist das Schwierigste bei der Selbstliebe anzunehmen oder was für mich auch wahre Selbstliebe bedeutet.
Yes. Warum ist es denn überhaupt so präsent?
Mhm. Für mich meinst du oder im Allgemeinen?
Ja, sowohl für dich als auch für die anderen. Ja.
Also für mich war es immer präsent, bei mir war es früh verknüpft einfach immer mit dem Körper, weil das einfach immer, das war das, womit mich die Leute immer angreifen konnten, weil ich war so ein glückliches Kind, ich hatte alles, war das Einzige, wo ich das Gefühl hatte, die anderen können mir so ein bisschen eins reindrücken. Und das heißt, ich habe mich immer in der Hinsicht minderwertig irgendwo gefühlt. Das war immer was, wo ich mich immer nicht gut genug gefühlt habe. Und dann habe ich auch irgendwann 20, 15 Kilo oder 20 Kilo abgenommen und habe gemerkt, scheiße, es ist immer noch gleich. Und ich habe alles getan, alles gemacht und jeden Tag von morgens bis abends mein Studium und das und das und das, aber irgendwie war es immer innerlich immer noch gleich. Und ich wusste nicht, wie kann ich das verändern? Bis ich dann irgendwann verstanden habe, es geht nur hier drin und dir fehlt hier drin was, was nur du dir geben kannst. Und das kann dir keine Diät geben, das kann dir kein Mann geben, das kann dir keine Mama geben, das kann dir niemand geben, außer du selbst. Und ich glaube, dass es für alle eine sehr, sehr große Rolle spielt, weil ich arbeite als Self-Love-Coach oder als Selbstliebe-Coach, weil meine Theorie ist, meine ganz persönliche Meinung, meine ganz persönliche Theorie ist, dass alles am Ende auf die Selbstliebe zurückläuft. Wenn ich in einem Job bin, der mir keinen Spaß macht und der mich, wo ich vielleicht sogar einen Chef habe, der mich psychisch fertig macht, warum bin ich in einem Job? Warum bin ich es mir nicht wert, mir einen neuen zu suchen? Denke ich, ich bin nicht gut genug? Das heißt, ich liebe mich nicht genug, um mir einen anderen Job zu suchen. Oder ich liebe mich nicht genug, um mein Mindset zu verändern. In einer Partnerschaft, wenn mein Partner mich schlecht behandelt, dann ist es nur ein Spiegel von meiner mangelnden Selbstliebe, weil wenn ich mich genug liebe, trenne ich mich oder ich finde einen Weg, diese Beziehung zu verändern. Ja, und das ist in allen Lebensbereichen so. Und für mich ist immer der Kern die Selbstliebe. Und man kann in diesen ganzen einzelnen Lebensbereichen rumdoktern. Das kann man alles machen und auch 10-mal seinen Job verändern. Wenn man aber nicht den Kern gesehen hat, um was es eigentlich geht, dann werden die Probleme immer wieder die gleichen sein. Und wenn ich an der Selbstliebe arbeite, dann ist es wie so eine Welle, die einmal über alles drüber geht. Manchmal auch einmal alles umschmeißt und einen alles in Frage stellen lässt. Aber es ist für mich der Kern, der alles lösen würde. Und ich gehe mal noch ein Stück weiter. Das ist auch meine persönliche Meinung. Aber ich bin der Überzeugung, dass wenn jeder Mensch auf dieser Welt zu 100% in seiner Selbstliebe wäre, die ganze Welt geheilt wäre. Weil es würde kein Bedürfnis danach geben, mächtiger als jemand anders zu sein. Es würde kein Bedürfnis geben, mehr Essen zu haben als irgendjemand anderes. Es würde kein Bedürfnis mehr geben, mehr Geld zu haben als jemand anderes. Und es würde kein Bedürfnis mehr geben, anderen Menschen weh zu tun. Weil dieses Wehtun von anderen Menschen, es ist nur, weil ich meinen Selbstwert steigern möchte. Deswegen ist meine Ansicht, Selbstliebe, wenn das so eine Welle ist, die ganze Welt überkommen würde, dann würde es die ganze Welt heilen und dann würden sich unsere ganzen Probleme und Kriege und alles, was es gibt, auflösen, weil wir haben genug von allem. Und das ist so mein ganz tiefer innerer Glaube, der mich jeden Tag aufstehen lässt, wo ich sage, ich kann jetzt vielleicht nicht die ganze Welt überkommen, aber ich kann es heute für mich machen. Und ich mache es heute mit meinem Coachee und ich zeige es meinem Partner und ich zeige es vor allem mir selbst. Und die zeigen es wieder jemand. Und das ist Corona ein schönes Beispiel. Manchmal reicht es, wenn eine Person beginnt und vielleicht überkommt es irgendwann die ganze Welt. Oder zumindest ist es mal mein Teil, den ich versuche, dazu beizutragen.
Wie arbeitest du jetzt mit einem Mentee zum Beispiel, oder einem Coachee? Also wie kann ich mir das vorstellen? Ich bin jetzt... Du hast gesagt, du spezialisierst auf Frauen, das heißt, du hast auch nur Frauen in deinem Coaching-Programm. Wie stelle ich mir das vor? Ich komme zu dir, was passiert dann?
Ja. Die Frage kriege ich immer gestellt, weil die meisten sagen, ich möchte zu dir ins Coaching kommen, ich weiß nicht, was da passiert. Es ist sehr unterschiedlich und sehr individuell, aber es ist so, zu Beginn ist es einfach, wir sitzen erstmal und sprechen. Und es hört sich jetzt erstmal so simpel an, aber die meisten Menschen sind es nicht gewohnt, dass sie etwas sagen und es nicht bewertet wird. Das heißt, die Coaches haben das erste Mal die Möglichkeit, ihre ehrlichen Emotionen, ihre ehrlichen Erlebnisse zu teilen. Und es sitzt da jemand, der keine Bewertung hat und wo es auch keine Folgen geben wird. Und allein davon werden erstmal Emotionen rausgeholt, die erstmal Platz haben, die erstmal raus müssen. Also bei den meisten muss man erstmal aufmachen, wie so eine Sprudelflasche, die irgendwie 20 Jahre, 30 Jahre geschüttelt wurde, dass es mal rauskommt, erstmal dieser Druck rauskommt. Und die kommen natürlich mit ganz unterschiedlichen Themen zu mir. Das kann Probleme in der Partnerschaft sein. Manche sagen, ja, ich habe wirklich einen mangelnden Selbstwert, ich kann keine Grenzen setzen oder in meinem Job habe ich Probleme oder ich kann meinen Körper nicht annehmen. Ich habe auch ganz viele Coaches mit Panikattacken oder auch viele, die in der Therapie sind, aber sagen, irgendwie dauert mir das zu lange. Und was soll ich eigentlich jetzt machen mit den Ergebnissen, die ich aus der Therapie habe? Und dann ist es so, dass wir relativ schnell in dieses Thema kommen, was ist eigentlich der Kern, was ist das Problem hinter dem Problem? Ne? Weil das Problem an sich ist ja 99% nicht das Problem.
Also wir sagen ja auch immer erstmal was anderes. Ne?
Genau.
Ich auch.
Ja, Ich auch, ne? Das ist immer so. Also Beispiel, ganz einfaches Beispiel, mein Freund ist so blöd, unsere Beziehung ist total toxisch und der ist so gemein und wie auch immer, ja. Dann sage ich, okay, dann höre ich mir das an und es muss alles erstmal raus, dieser ganze Schmerz, dieser ganze Frust, und dann mal zu fragen, okay, seit wann ist es so, wie verhältst du dich? Dann mal erstmal den Blickwinkel zu verändern, weil ich als Coach gebe nie eine Anweisung oder gebe nie das Ergebnis, sondern ich ende erstmal den Blickwinkel von dem Coachee zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal von dem Blick von außen nach innen zu sagen, was passiert da in dir? Warum ist es so? Warum gibt es bei dir einen Nährboden dafür? Weil das kann ja nur wachsen, weil es da einen Nährboden dafür gibt. Und es kommt darauf an, was der Coachee schon alles gemacht hat und wie tief er schon in den Themen drin ist. Aber ich arbeite viel mit NLP, wo wir dann direkt Emotionen oder alte Blockaden auflösen und dann das alte Erlebnis nicht mehr den Trigger setzt für zum Beispiel Panikattacken. Ja. Zum Beispiel ein Coachie, die war jetzt dreimal da, die hatte jahrelang Panikattacken, sie hat keine mehr, weil es wurde immer an den Panikattacken rumgedoktert, aber es ging darum, wann haben die angefangen? Was war da? Und wir haben diese Emotionen aufgelöst. Ja, und dann geht es natürlich in Glaubenssatzarbeit, welche Glaubenssätze stecken dahinter. Manche wissen gar nicht, was sind Glaubenssätze, manche wissen es, wissen aber nicht, wie kommen sie da dran. Und denen mal zu zeigen, wie kommen wir da dran. Ne? Und da gibt es einfach ganz, ganz verschiedene Möglichkeiten, daran zu kommen. Ja. Und dann, wenn die irgendwann auf einem Level sind, wo ich sage, okay, wir haben jetzt ganz, ganz viel mit den Sachen gearbeitet, die meisten wichtigen Sachen sind aufgelöst, geht es auch darum, das Leben auf ein nächstes Level zu bringen. Also jetzt wirklich dann im Außen zu arbeiten, zu sagen, okay, du hast jetzt wirklich die Grundlage, du weißt, was du wert bist. Und dann sind die schon so, ja, ich will jetzt, die sind dann so startklar, so, okay, jetzt irgendwie verändere ich noch meinen Job, ja, und dann gehen wir auch rein. Wie finde ich den richtigen? Wie vergleiche ich das mit meinen Werten? Wir machen Werteaufstellungen und wählen danach dann so Sachen aus. Es ist dann auch noch was ich praktisch on top dann praktisch noch mit denen mache, damit ihr Leben wirklich dann die Form annimmt, oder schneller die Form annimmt, wie es jetzt innen drin aussieht.
Ja, an dieser Stelle möchte ich auch ganz, ganz wichtiges Learning hier mal signalisieren. Weil, was ich nämlich ganz stark am Anfang meiner Entwicklung mitbekommen habe, den ersten, also ich bin jetzt ja so seit 4, 5 Jahren beschäftige ich mich mit mir, also bewusst mit mir. Und in den ersten 2, 3 Jahren habe ich immer nur gelernt, ja, du musst eine Entscheidung treffen, du musst etwas verändern. Ja, aber so wie du halt sagst, wenn ich mir niemals anschaue, was das eigentlich dazu, weswegen es dazu geführt hat, dass ich da bin, wo ich bin, werden wir immer, immer und immer wieder in diesen Teufelskreis stecken bleiben. Und es wird, selbst wenn ich mich vom Partner trenne, es wird wieder ein Partner kommen, der mir genau dasselbe wieder zeigt. Und oder im Business oder egal wo es ist. Deswegen finde ich es mega, mega wichtig, dass du es auch da nochmal gesagt hast, dieser Zwischenschritt zu schauen, was ist das Bild. Und ich war jetzt vor kurzem auf einem Seminar und da hat mir der Coach erstmal wirklich tatsächlich klar gemacht oder mir ist das Bild hochgekommen, warum ist bei mir zum Beispiel so, warum stelle ich oft Menschen einfach, lasse ich Menschen vor mich und rücke mich in den Hintergrund. Und da ist mir ein Bild hochgekommen, wie ich durch jemanden aus meiner Familie, der hat sich dann immer aufgrund seiner Angst, und das ist das, was ich ja nicht gesehen habe, er hat sich immer vor mich gestellt, weil er wollte Aufmerksamkeit. Und dann habe ich sie nicht bekommen und ich habe es für mich einfach akzeptiert. Aber es war ja eine Angst von ihm, dass er nicht gesehen wird. Und für mich, na, und dieses Bild habe ich so verankert in mir, dass ich immer Menschen einfach vor mich lasse und mich zurückziehe. Und das ist genau das, deswegen wollte ich das Bild mal einbringen als Beispiel, wo du ja dann reingehst und mal draufschauen lässt, den Coach hier richtig, ne? Geh mal rein, schau mal, fühl mal rein, was ist da passiert und wie können wir jetzt dann halt das lösen. Und das ist genau das, was du machst, und das finde ich mega wertvoll. Hast du noch so vielleicht irgendwas, wo du sagst, okay, das ist so eine einfache Übung, die man daheim mal für sich machen kann, um mal irgendwie so da reinzufühlen, oder soll man gleich zu dir kommen?
Nee, also natürlich gerne, aber also zum Beispiel auch mein Instagram ist eigentlich darauf ausgelegt, dass man ganz, ganz viel daheim machen kann, weil wir haben auch den Slogan Self-Love as a Lifestyle, also wir sagen, unser Ziel ist es, dass Selbstliebe normal ist, so wie dass ich mir morgens einen Kaffee mache. Und dazu muss man auch nicht immer die riesige Persönlichkeitsentwicklung machen, sondern dass man einfach so ein paar Dinge hat, wo man weiß, das ist für mich Selbstliebe. Und es kommt jetzt natürlich ganz drauf an, es gibt so viele Übungen, aber was für mich das Wichtigste ist, mal aufzuschreiben, was mache ich ausschließlich für mich? Weil da, wenn ich diese Frage stelle, da kommen manchmal schon 10 Fragen. Was mache ich ausschließlich für mich, ohne davon irgendeinen Mehrwert für jemand anderen zu bieten oder irgendwie ein Ziel davon zu haben? Ja, also zum Beispiel, gehe ich joggen, weil ich mich morgen nochmal auf die Waage stellen 200 Gramm weniger haben will, oder gehe ich joggen einfach nur wegen mir? Ja, oder für mich so ein schönes Beispiel, malen. Ich habe nie gemalt, weil es meine bildende Kunstlehrerin hat immer gesagt, du kannst gar nicht malen. Und da habe ich mir einfach vorletztes Jahr einfach mal Leinwände gekauft und habe gemalt. Und bei diesem Malen ging es wirklich nur um das Malen und nicht um das Ergebnis. Und dann ist wirklich die Frage, was machst du nur für dich und was machst du ausschließlich für das im Außen? Und sich auch mal zu fragen, okay, wo werden bei mir die größten Emotionen ausgelöst? Positiv wie negativ? Ja, vielleicht mal so eine Tabelle machen, zu sagen, welche 5 Erlebnisse, die immer wieder kommen, sei es Streit mit dem Partner, sei es irgendwie Freude beim Kuchenessen, keine Ahnung, was sind die 5 Dinge, die am meisten Emotionen in mir auslösen? Und sich dann mal zu fragen, kann ich das mehr in mein Leben einbringen oder steckt da ein anderer Wunsch dahinter? Steckt bei dem Streit mit dem Partner dahinter, ich möchte, dass er mich mehr sieht? Oder steckt da zum Beispiel dahinter, ich möchte mich wertvoller fühlen, aber er gibt mir das Gefühl nicht? Sich mal zu fragen, warum sind diese 5 Erlebnisse so voller Emotionen, weil sie manchmal vielleicht total banal sind?
Sehr, sehr schöne Fragen zum Abschluss. Wie kann man mit dir arbeiten? Jeder weiß, Tiffany Licker, sofort auf Instagram anschreiben. Ja. Was bietest du denn aktuell an? Wie kann man mit dir arbeiten?
Genau, also das Einfachste, mit mir zu arbeiten, ist mit mir ein Coaching-Vorgespräch zu vereinbaren. Das kann man einfach über Instagram. Da gibt es so einen Link, wo man einfach ein kostenloses Vorgespräch vereinbaren kann. Man kann mir da aber auch schreiben. Man erreicht mich per Mail. Unsere Homepage wird jetzt bald neu gelauncht. Das heißt, darüber kann man mich dann auch erreichen.
Ja, ich wollte stalken, aber konnte nicht, weil die Seite nicht geht.
Du stalkst zu viel, du sollst nicht alles stalken. Nein. Wir haben jetzt alles neue Bilder gemacht, alles, und die wird wahrscheinlich so in 4 Wochen online kommen. Da arbeiten wir gerade dran. Genau, also das 1-zu-1-Coaching ist das Hauptsächliche, was ich gerade mache. Es wird jetzt bald auch Retreats geben, Self-Love-Retreats, wo wir entweder in den Bergen sind, im Schnee oder im Sommer dann am Strand sozusagen sind. Das wird es geben.
Ich glaube, du brauchst einen Fotografen dafür.
Ja, falls du mir einen empfehlen kannst.
Warte, ich überlege mal ganz kurz. Es gibt so einen, der macht auch Podcasts tatsächlich.
Ja, ich muss mal.
Und der spezialisiert sich gerade auf Retreats.
Echt? Ach so, ja. Vielleicht, ja, falls du den Namen rausfindest.
Ich schicke dir den Kontakt mal an, Podcast, kein Problem.
Ja, genau. Gut, dann haben wir das auch schon geklärt, dann ist das auch schon abgehakt. Genau, und wir arbeiten gerade auch an unserer Online-Academy. Also in den nächsten Monaten kommt da ganz, ganz viel. Jetzt gerade ist alles 1-zu-1. Und dann wird aber ganz viel online kommen, weil ich einfach natürlich 1-zu-1 gar nicht so viel betreuen kann, wie ich gerne würde. Ja. Aber auf Instagram wird man da, oder auf unserer Homepage wird man da immer up-to-date gehalten, was gerade passiert.
Jetzt bin ich natürlich, bin ja so ein Retreat-Liebhaber. Ja. Ne? Was passiert da bei dir? Was hast du vor?
Ja, also wir werden relativ kleine Gruppen sein. Es wird das Ziel davon ist, okay, in einer kurzen Zeit so viel Selbstliebe-Tools und so viel Selbstliebe-Gefühl wie möglich mitzunehmen. Das heißt, wir werden auf der einen Seite wird es Einzelcoachings geben, weil ich dieses Individuelle ganz, ganz wichtig finde. Wir werden aber viel in der Gruppe arbeiten, weil es ganz, ganz wichtig ist zu verstehen, ich bin nicht alleine. Weil wir denken immer, ich bin die Einzige mit dem Problem. Und wenn wir die Emotionen in dem Raum von allen hochkommen lassen, dann löst sich das auf. Und ganz, ganz wichtig, es wird auch ganz viel Spaß geben. Wir sind Self-Love as a Lifestyle. Was? Ja, es wird Spaß geben. Nicht nur, ja. Also wir wollen auch viel rausgehen, viel Sachen unternehmen und wirklich dieses, okay, wir sind nicht nur Persönlichkeitsentwicklung, sondern wir sind auch Menschen und wir dürfen auch nicht an uns arbeiten. Ja, diese Mischung, von der ich vorhin gesprochen habe.
Geil.
Und denen da ein Gefühl dafür zu geben, dass sich das gut vereinbaren lässt und dass ich abends in den Club gehen kann und wenn ich möchte, mir auch 5 Weinschorle reinziehen kann. Am nächsten Morgen kann ich meditieren und mir mein Buch lesen. Ja, dass das geht. Das geht. Das eine schließt das andere nicht aus. Ja. Und das wollen wir oder werden wir da vereinen und rüberbringen und dass sie da mit ganz, ganz vielen Werkzeugen rausgehen. Also ganz, ganz viel Wissen, aber vor allem ganz, ganz viel Erlebnis innerlich und schon diese innerliche Veränderung mitnehmen können.
Mega. Und jetzt die wichtigste Frage. Achtung, genau zuhören.
Ich höre genau zu.
Ja. Wenn eine Grimasse einen Ton hätte, einen Laut, einen was auch immer, wie wäre der bei dir?
Wenn eine Grimasse einen Laut hätte, der mich beschreibt, meinst du?
Ja, wenn du eine Grimasse jetzt in einem Podcast deutlich machen willst, ohne Bild, wie wäre die Grimasse dann? Wie würde sich die anhören?
Wie würde sich die anhören? Wie eine Achterbahn.
Ich hab mehr eine Sirene im Kopf gehabt, aber.
Ja, vielleicht eine Sirene. Also hoch, runter, laut, leise.
Hoch, runter, geil, mega.
Ja, genau das. Das beschreibt mich und mein Leben und alles. Und Selbstliebe und alles.
Mega schön. Tausend Dank, liebe Tiffany. Wir erreichen dich auf Instagram unter tiffany.licker, richtig? Genau. Da hast du alle deinen ganzen Content, all die ganzen Tools, die du erwähnt hast. Was kann ich für mich tun? Was machst du so jeden Tag? Ich erlebe dich da auf jeden Fall. Und klare Empfehlung von Herzen. Deswegen bist du auch hier. Tolle Reise, die wir auch gemeinsam jetzt schon zusammen durchlaufen durften. Und tausend Dank auch an den Zuhörer, dass du bis hierhin zugehört hast. Und folge ihr unbedingt. Ich erzähle es anderen weiter. Vor allem anderen Frauen, von der Tiffany lernen können und dürfen, wollen, möchten. Und freue mich natürlich über deine Empfehlung, wenn es dir gefallen hat, zu dem Podcast. Teile es mit anderen, damit wir noch mehr Menschen mit den Partnern, hier mit Interviewpartnern und dem ganzen Content und die Emotionen, all dem, was hier drin ist, mehr Menschen erreichen können und zum Wachstum helfen. Alles Gute, dein Patrick, dein Momentesammler.